Deutschlandfunk. Der Tag.
Arbeiten von zu Hause aus in Zeiten von Corona ist das ja inzwischen für Millionen von Menschen eine neue Normalität. Und viele können sich durchaus vorstellen, dass das auch nach der Pandemie so bleibt. Findet auch Arbeitsminister Hubertus Heil. Wenn es nach ihm geht, soll es bald ein Recht auf mobiles Arbeiten geben, zumindest zeitweise. Für seine Initiative bekommt der SPD-Politiker allerdings auch ordentlich Gegenwind. Warum und von wem, das klären wir gleich mit meinem Kollegen Volker Findhammer in Berlin. Kaum irgendwo sonst sind die Infektionszahlen gerade so hoch geschossen wie in Madrid. Seit dem Wochenende ist die Stadt auf Anordnung der Zentralregierung abgeriegelt. Wie bedrückend ist das? Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Hans-Günther Kellner, der seit vielen, vielen Jahren für uns aus Madrid berichtet. Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich bin Jasper Barenberg. Einige Tage zu Hause und einige Tage im Büro. Das ist offenbar für viele eine attraktive Perspektive, auch für die Zeit nach der Pandemie. Eine Art Zauberformel. Zwei Drittel wollen laut einer Befragung auch nach Corona im Homeoffice arbeiten. Die meisten aber weniger oft als bisher, weil sie den Austausch mit den Kolleginnen, mit den Kollegen vermissten. Den Anspruch darauf will Arbeitsminister Hubertus Heil in ein Gesetz schreiben für 24 Tage im Jahr. Wissen wir damit das Wichtigste über die Pläne des SPD-Politikers? Das habe ich meinen Kollegen Volker Findhammer in Berlin gefragt.
Naja, zumindest ist das die Basis, die er vorhat. Er hatte immer dieses schöne Beispiel, beispielsweise wenn beide Elternteile arbeiten gehen und Kinder betreuen müssen, dann hätten die quasi in jeder Woche einen Homeoffice-Tag im Jahr. Und das ist so ein bisschen die Grundidee. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das ist erstmal ein Testballon, um zu sehen, wie das tatsächlich geht. Die Pandemie hat uns ja da unverhofftermaßen in eine Szenerie reingeworfen, mit dem wir alle nicht gerechnet haben. Und er hatte ja, Hubertus Heil, im vergangenen Jahr eigentlich schon davon gesprochen, dass er sowas umsetzen will. Und das ist jetzt der Versuch der ersten praktischen Umsetzung. Aber mehr als dieses Faktenpapier, was uns hier vorliegt, gibt es tatsächlich noch nicht. Der eigentliche Gesetzentwurf, der liegt noch nicht mal vor.
Ja, weil sozusagen auf den allerersten Blick klingen ja 24 Tage im Jahr, auch wenn du jetzt die Rechnung machst, wenn es zwei sind, sind es gleich ein Tag in der Woche. Aber so erstmal unterm Strich klingt ja 24 Tage im Jahr eher knauserig, oder wie soll man das beschreiben?
Naja, jetzt dürfen wir natürlich nicht die Pandemiesituation mit dem normalen Arbeitsalltag verwechseln. Also die Pandemie hat ja viele von uns tatsächlich ins Homeoffice gezwungen und da gab es so kaum eine andere Möglichkeit. Aber hier geht es ja darum, wie der normale Berufsalltag in Corona-freien Zeiten aussehen könnte. Und da gab es ja schon immer den Wunsch, dass es eben mehr Optionen für Homeoffice geben soll, um die Flexibilität der Beschäftigten, vielleicht auch der Unternehmen zu erhöhen, dass man sich das einrichten kann über die Woche hin, dass man sagt, okay, mittwochs muss ich wegen der Kinder zu Hause bleiben, dann wäre diese Flexibilität zumindest jetzt gesetzlich gegeben und das wäre dann schon, wenn auch kein großer, aber dann doch zumindest ein kleiner Fortschritt in all diesen Fragen. Und dass sich die Pandemiesituation fortsetzt, dass wir alle kontinuierlich oder in weiten Teilen kontinuierlich zu Hause arbeiten müssen, das halte ich ja hoffentlich für unrealistisch.
Jetzt ist ja ein großer Einwand heute, wir sprechen gleich über die Kritik im Einzelnen, aber ein großer Einwand ist ja, warum ein Gesetz für etwas, was es jetzt schon massenhaft gibt und was längst praktiziert wird?
Ja, da muss man mal schauen, wie es denn praktiziert wird. Da gibt es jetzt ja eine ganze Menge Umfrage. Die Hans-Böckler-Stiftung beispielsweise hat jetzt im Juni auch noch mal 6.000 Erwerbstätige befragt. Und da haben dann tatsächlich 77% gesagt, dass sie die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben durch das Homeoffice tatsächlich verbessert haben. Allerdings hatten dann 60% der Befragten auch den Eindruck, dass eben die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben verschwimmen, dass man tatsächlich im Homeoffice mehr arbeitet, als man das normalerweise im Büro tönen würde, weil man so das Gefühl hat, man tut nicht genug. Da ist so ein psychologischer Effekt dabei. Und das hat sich ja auch erwiesen, dass die Produktivität im Homeoffice steigt. Und insofern geht es auch darum, wie kann man diese mögliche Entgrenzung zwischen privat und beruflich auch wieder auffangen? Wie kann man da Grenzen einziehen? Deswegen soll ja beispielsweise auch die Arbeitszeit ausführlich dokumentiert werden, dass da am Ende nicht 48 Wochenstunden stehen, sondern immer noch 38,5 oder 40, so wie das tarifvertraglich vereinbart ist. Und da kommt man tatsächlich dann um eine gesetzliche Regelung nicht umhin.
Also wenn wir bei dem Stichwort Entgrenzung sind, dann sagst du, für dich ist jedenfalls nachvollziehbar, dass wo wir alle das schon oder wo viele von uns das jetzt schon ansatzweise praktizieren und das jedenfalls immer normaler wird, da muss man schon aufpassen, dass die Arbeitgeber da nicht über die Stränge schlagen.
Ja, das geht sogar so weit, dass die ersten Arbeitgeber tatsächlich schon überlegen, einen Großteil ihrer teuren Innenstadtflächen aufzugeben, mehr als Büroeinheiten aufzugeben, weil es tatsächlich kostengünstiger ist, wenn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer das von zu Hause tun, sofern das technisch möglich ist. Und wenn wir uns einige Branchen vorstellen, Versicherungswirtschaft beispielsweise, wo vieles am PC gemacht wird und wenn das von zu Hause geht, das könnte natürlich bedeuten, dass die Arbeitgeber über kurz oder lang auf die Idee kommen und sagen, wir verlagern das ins Homeoffice. Und auch das müsste ja dann geregelt werden. Da geht es ja dann um die Frage, wie sieht dann der konkrete Arbeitsplatz zu Hause aus? Wie sieht das mit dem Versicherungsschutz aus? Die technische Ausstattung? All das müsste ja dann geregelt werden. Und davor hat, glaube ich, der Minister mit seinem Entwurf auch ein bisschen Angst. Deswegen will er das nicht als Dauerlösung, sondern nur als optionale Lösung einmal die Woche quasi.
Jetzt rufen Vertreter vor allem aus dem CDU-Wirtschaftsflügel gleich, das ist barer Unsinn, was der Heil da aufgeschrieben hat, und die Arbeitgeberverbände, die pochen darauf, also wer bezahlt, der soll eben in Zukunft auch Ort und Zeit bestimmen, nichts gegen mehr Flexibilität, und wir machen das ja schon überall, wo es nötig ist. Warum sind die Reaktionen, die ersten jetzt, doch so heftig?
Weil es ein Eingriff in die Betriebsgestaltung darstellt. Denn wenn sich der Arbeitgeber keine betrieblichen Gründe dagegen aufbringen kann, dann muss er das im Prinzip gewähren. Und das ist natürlich den Arbeitgebern ein Dorn im Auge, die ja seit langem eigentlich schon die Diskussion führen, dass sie insgesamt eine flexiblere Wochenarbeitszeit gerne hätten. Da gibt es ja noch die Beschränkung von 48 Stunden. Das würden sie gerne auflösen, sodass der einzelne Tag nicht mehr auf 8 Stunden begrenzt ist, sondern da auch mal 10 und 12 problemlos stehen können, ohne dass die gleich als Überstunden gerechnet werden, wenn das an anderer Stelle wieder kompensiert wird. Und das europäische Recht ist da zum Beispiel beispielsweise schon deutlich flexibler als das deutsche Recht, aber bislang ist das in Deutschland nicht umgesetzt worden, und darauf drängen Arbeitgeber und Wirtschaftsverbände und auch die FDP schon seit einigen Jahren, aber die Koalition hält sich da noch zurück, und insofern wird das von der Wirtschaft im Moment als Affront verstanden, hier eine Liberalisierung zugunsten der Arbeitnehmer, nicht aber zugunsten der Arbeitgeber.
Es gibt ja auch die andere Seite der Medaille, Leute, die von zu Hause arbeiten wollen, aber die dann auch merken, also der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen im Büro ist auch nicht zu verachten, das ist auch manchmal nötig, und manche bekommen auch das Gefühl, also zu Hause gibt es dann doch ein bisschen zu viel Ablenkung, da kann man gar nicht so konzentriert arbeiten. Also da ist noch jede Menge Ausgleich herzustellen, oder?
Ja, in der Tat, und das hängt natürlich auch ganz stark von dem Job ab, den man tatsächlich wahrnimmt. Also es gibt ja viele Bereiche, da kann man im Homeoffice eigentlich nur ganz kleine Randbereiche erledigen, ein bisschen Schriftverkehr, noch ein paar E-Mails am Abend und dergleichen mehr. Aber viele Jobs sind tatsächlich darauf angewiesen, dass man vor Ort ist. Denken wir nur an den ganzen Sozial- und Pflegebereich. Da geht das ja schon partout nicht. Bleibt nur die Papier- oder Büroarbeit am Ende übrig, die man mal von zu Hause machen könnte. Und insofern ist es natürlich eine Debatte, die in erster Linie so die klassischen 9-to-5-Büroarbeitsjobs trifft. Bei uns geht das beispielsweise auch. Ich kann vieles von zu Hause machen mittlerweile, weil die Technik das ermöglicht. Die Kollegen, die im Schaltraum sitzen, die dann am Computer die Verbindungen in alle Welt herstellen müssen, die können das nicht von zu Hause machen. Die sind auf ihre knallharten Dienstzeiten im Funkhaus angewiesen. Und so könnte man ganz viele Bereiche durchdeklinieren, wo man ganz klar sieht, es gibt nur einen Teilbereich, für den das Homeoffice tatsächlich praktisch auch möglich ist.
Diesen Podcast könnte ich natürlich auch nicht von zu Hause aus machen, im Moment jedenfalls noch nicht. Das Gleiche gilt für Polizisten oder für Verkäufer. Ist da auch Potenzial für Unfrieden, wenn man daran denkt, dass Schätzungen zufolge mehr als die Hälfte der Beschäftigten eben gar keine Möglichkeit haben, von zu Hause zu arbeiten? Gibt es da eine Zweitklassengesellschaft? Das ist ja auch ein Argument in dieser Debatte.
Ja, das kommt tatsächlich schon wieder, und es gibt diese starren Schranken natürlich durch die einzelnen Berufsgruppen, die es gibt, weil halt viele darauf angewiesen sind, auf ihre Tätigkeit vor Ort zu sein. Aber auch da gibt es möglicherweise, ich habe es ja schon angedeutet, Randbereiche, wo das auch notwendig ist. Auch ein Polizist muss ein Protokoll schreiben nach dem Vorfall, muss das aufnehmen, und auch da wäre fraglich, ob er das immer vor Ort an auf der Dienststelle machen kann oder ob das nicht möglicherweise woanders geschehen kann. Also da wird es in allen Bereichen durchaus Randbereiche geben, wo man sich vorstellen kann, dass das zum Teil zumindest auch im Homeoffice erledigt werden kann. Aber es bleibt am Ende der knallharte Unterschied zwischen den einzelnen Berufsgruppen. Ein Friseur im Homeoffice, das mag denkbar sein, wenn die Besucher dann zum Friseur kommen vor Ort, aber in vielen anderen Bereichen ist es praktisch gar nicht möglich oder kaum möglich.
Ein paar weitere offene Fragen hast du auch schon angedeutet, also zum Beispiel, wer zahlt denn dann für die Ausrüstung, die man zu Hause braucht, wenn man von da arbeitet? Muss man oder kann man oder soll man sein privates Equipment, seinen privaten Laptop dafür einsetzen? Was ist eigentlich mit Arbeitsschutz? Was ist mit zahlreichen anderen Regeln, die es im Moment gibt für Arbeitssicherheit am Arbeitsplatz und so? Da gibt es also noch viel zu regeln, oder?
Da gibt es in der Tat viel zu regeln. Und nach der klassischen Arbeitsstättenverordnung müsste ja beispielsweise dann für ein dauerhaftes Homeoffice der Arbeitgeber auch für die entsprechende Ausstattung sorgen. Und dann, das ist natürlich auch ein Punkt, wo der Minister sich gescheut hat, so weit zu gehen, weil das ja dann bedeuten würde, unter Umständen, man braucht ein Büro zu Hause und man braucht gleichzeitig dieselbe Ausstattung noch einmal im eigentlichen Office. Und das soll natürlich vermieden werden, weil natürlich klar ist, da würden die Arbeitgeber überhaupt nicht mitgehen. Deswegen wird es wieder als Grenzbereich gehandelt, in dem der Versicherungsschutz beispielsweise gelten soll für Unfälle, die zu Hause passieren, aber natürlich nicht das Recht auf volle Ausstattung mit einhergeht. Also wer immer das macht, müsste das dann doch eher an seinem privaten PC oder aus einem Laptop mitmachen, der vom Unternehmen gestellt wird und mal mit nach Hause genommen wird. Aber dass es da zu einer doppelten Vollausstattung kommt, das sieht das Gesetz oder die Entwürfe bislang auch überhaupt nicht vor. Das wäre auch wahrscheinlich unrealistisch.
Und wenn man jetzt mal die ersten Stimmen, die es dazu gibt und auch eben den Gegenwind, wenn man das mal in den Blick nimmt, hat Hubertus Heil da noch sehr viel Arbeit zu leisten, schon allein um seinen Koalitionspartner von diesem Projekt zu überzeugen?
Naja, ich würde sagen, durch die Pandemie ist er tatsächlich viel ins Rutschen gekommen. Und wenn wir auf den kommenden Winter blicken, wo das möglicherweise ja auch noch mal zum Thema verstärkt werden könnte, zumindest in einzelnen Regionen, da wo die Situation angespannt ist, dann würde ich sagen, da ist da mental und in den Köpfen tatsächlich viel in Bewegung gekommen. Ob das Gesetz dadurch ein Selbstläufer wird, da bin ich natürlich skeptisch, weil auch die Union natürlich immer in dem Punkt wieder die Interessen der Wirtschaft vertritt, die im Moment noch das Ganze eher skeptisch betrachtet. Aber dass da eine Bewegung stattfindet, dass es zu mehr Möglichkeiten kommen wird, das halte ich am Ende für realistisch. Ob es dann genau die Forderungen sind, die Hubertus Heil da formuliert hat, das lasse ich jetzt an der Stelle mal offen.
Ganz Madrid abgeriegelt wegen Corona. Seit dem Wochenende. Als ich das las, musste ich gleich an Hans-Günther Kellner denken, der dort lebt, der dort arbeitet, viel, gerade für uns beim Deutschlandfunk. Der im Frühjahr schon gestöhnt hat, als die Infektionszahlen das erste Mal in die Höhe geschossen sind, über die harten Regeln und all die Folgen. Und jetzt? Abgeriegelt, das klingt dramatisch, das klingt beklemmend. Also habe ich mich mit Hans-Günther verabredet, um zu fragen, fühlt es sich auch so an?
Ja, das ist aus meiner Sicht übertrieben. Madrid ist nicht abgeriegelt. Es gibt ja zahlreiche Ausnahmeregeln. Das stimmt zwar, dass man die Stadt nicht verlassen darf, aber man darf ja zum Arbeiten, also wer außerhalb wohnt, darf zum Arbeiten rein und auch wieder rausfahren. Auch wer außerhalb arbeitet, darf rausfahren. Man vermisst jetzt zum Beispiel am Wochenende in die Berge fahren zu dürfen. Ich muss aber auch sagen, das sind Dinge, die man vermisst, obwohl man die vorher gar nicht so oft gemacht hat. Das ist ja oft so, dass man ein Recht erst dann vermisst, nicht weil man es wahrgenommen hätte vorher, sondern dann, wenn man es eben nicht mehr hat. Das ist schon sehr nervig. Aber insgesamt an den Nerven zerrt bei allen Menschen, glaube ich, eher das politische Hickhack als die Maßnahmen selbst.
Denn vor 2 Wochen galten erstmal strenge Regeln nur für bestimmte Stadtteile, die besonders betroffen waren von steigenden Infektionszahlen. Jetzt gilt diese sogenannte Abriegelung für die ganze Stadt. Ist denn allen klar, ist dir klar, welche Regeln denn jeweils gelten?
Ja, das ist mir klar. Die Lockdown-Regeln für einzelne Stadtteile, die gibt es nicht mehr. Das war auch vollkommen unverständlich. Und ich glaube auch, dass das Spuren hinterlassen hat bei den Menschen in diesen Stadtteilen. Das ist ja schon ein großer Teil der Bevölkerung, aber eben vor allem die ärmere Bevölkerung mit einem hohen Migrantenanteil, die Menschen, die unter besonders prekären Bedingungen leben, die haben sich so als Pestgebiete abgestempelt gefühlt damit, während in anderen Stadtteilen eben keine Lockdown-Maßnahmen gehalten. Das war unverständlich, zumal auch in den anderen Stadtteilen, muss man ja dazu sagen, die Infektionslage keinesfalls gemäßigt war. Also die Regierung hatte ja nur gesagt, ab 1000, ab einer 14-Tage-Inzidenz von 1000, das heißt also 1000 Infektionen in den letzten 14 Tagen pro 100.000 Einwohner, ab diesem Wert giltst du sozusagen als Pestviertel und darunter als gesundes Viertel. Und das ist ein wahnsinnig hoher Wert. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Insofern, dass das weggefallen ist, das war sinnvoll. Es ist auch sinnvoll, dass man die Stadt jetzt, dass diese Lockdown-Maßnahmen für die gesamte Stadt gelten. Ich muss aber auch sagen, Madrid ist ja nun eine sehr große Stadt mit 3,5 Millionen Einwohnern und das Umland dazu sind 6,5 Millionen Einwohner, dass man durch die gesamte Stadt fahren kann. Weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Also jetzt im Zentrum am Wochenende haben Leute gesagt in den Kaufhäusern, dass die Kaufhäuser am Wochenende voller waren als sonst.
Ja, also auf einmal sind mehr Leute unterwegs, als es vorher der Fall war.
Richtig, weil die Leute vorher in ihren Stadtteilen geblieben sind. Einfach auch, vielleicht auch, um zu sehen, dass wir werden sicher auch noch schlimmere Lockdown-Maßnahmen kommen, dann dürfen wir gar nicht mehr raus und jetzt nutzen wir das nochmal aus. Das kann eine Haltung sein bei den Menschen.
Du hast ja darüber gesprochen, dass die Menschen wirklich genervt sind von dem Hickhack, dass es politisch gibt. Also da gibt es offenbar ein Tauziehen zwischen der Zentralregierung, der Regionalregierung und dem Bürgermeister von Madrid, jedenfalls, wenn ich das einigermaßen richtig verstanden habe. Die Zentralregierung hat jetzt diese jüngste Maßnahme durchgesetzt. Die Regionalregierung zieht dagegen vor Gericht und der Bürgermeister von Madrid hält all das für Quatsch und schimpft über Chaos. Gibt es gute Gründe dafür, diese Maßnahmen der Zentralregierung so anzugehen?
Ja, also allerhöchstens, weil sie zu schwach sind. Also sie gilt ja nur für Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern. Das war eigentlich schon ein Entgegenkommen der Regionalregierung gegenüber der Madrider Regionalregierung, denn die Zentralregierung, also die von Pedro Sanchez, wollte das eigentlich für Städte ab 20.000 Einwohnern durchsetzen. Jetzt sind es also nur mehr als 100.000 Einwohner. Und auch, dass man die Stadtteile wieder verlassen darf, also man kann sich ja halbwegs frei bewegen, zumindest innerhalb dieser Großstadt Madrid. Die Motive der Regionalregierung sind tatsächlich politisch bedingt. Die Regionalregierung sollte eigentlich von Isabel Ayuso und auch dem Bürgermeister José Luis Martínez Almeida, das sind ja zwei Leute der Volkspartei, und eigentlich sollte Madrid so ein bisschen die Speerspitze sein für die Volkspartei bei der Rückeroberung der Macht, auch an der Zentralregierung. Das ist mit der Pandemie zunehmend schwieriger geworden. Deshalb gibt es dieses Zerren. Also die Regionalregierung hat sehr lange gewartet, überhaupt mit irgendwelche Maßnahmen zu treffen. Die Infektionslage war schon im August schlecht. Da ging es auch darum, die Wirtschaft nicht mehr als nötig zu schädigen. Allerdings, jetzt müssen ja noch viel schlimmere Maßnahmen getroffen werden. Es ist ein Hickhack zwischen zwei Parteien dabei auch. Und die Leidtragenden sind die Menschen, weil also das zu einem emotionalen Stress führt bei den Menschen, die natürlich sehen, dass die Infektionslage schwerwiegend ist und sich die Politiker dann nicht einigen und gleichzeitig die Ärzte und die Wissenschaftler über die Politik schimpfen. Die sagen, ihr hört überhaupt nicht auf die Wissenschaft, alle eure Entscheidungen sind politisch geprägt. Das ist natürlich auch nicht gut für den Seelenzustand der Menschen, die hier leben.
Wie sprechen denn die Menschen in deiner Umgebung, wie sprechen die Menschen in Madrid über die Situation, über dieses Chaos, wenn man es so nennen will?
Viele Menschen haben schon richtig Angst, also richtig Panik. Es sind ja auch viele Möglichkeiten, sich abzulenken oder ja, sich nicht darauf zu konzentrieren, sind ja weg. Die Nachrichten sind morgens, ab dem Morgen geht es los mit Nachrichten über das Coronavirus und die Pandemie und dann sind die Mittagsnachrichten im Fernsehen und am Abend beherrschen alle Informationen. Also es gibt eigentlich nichts anderes. Es fehlt auch in Spanien meiner Ansicht nach ein wenig so der Wissenschaftsjournalismus, den wir in Deutschland kennen, der ein wenig besonnener über bestimmte Dinge dieser Pandemie informiert. Viele Leute fliehen davor auch. Die schauen sich dann überhaupt keine Nachrichten mehr an, lesen keine Zeitung, sind dadurch aber auch schlecht informiert, wissen dann gar nicht mehr, was jetzt eigentlich noch gilt. Ja, versuchen dann sich abzulenken eben durch Sport beispielsweise, was nicht möglich ist. Tja, und jetzt habe ich mich ehrlich gesagt ein wenig verfahren bezüglich der Frage. Was wolltest du wissen?
Ja, ich wollte wissen, wie die Menschen damit umgehen. Und du hast ja schon gesagt, also viel Verwirrung scheinbar, weil es so unterschiedliche Informationen gibt, weil sich Politiker und Politikerinnen, weil sich Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen alle widersprechen und unterschiedliche Meinungen haben. Ist das auch vielleicht ein Unterschied zu Deutschland? Also hier ist es jedenfalls noch nicht vorgekommen, dass, sagen wir mal, eine Landesregierung vor Gericht zieht gegen eine Maßnahme, die aus dem Bundeskanzleramt käme oder vom Bundesgesundheitsminister oder so. Ist das ein Unterschied zu Deutschland, dass es so ein Minimalkonsens, dass wir alle eigentlich über ein paar Grundaspekte im Umgang mit dieser Pandemie hier einen Konsens haben, eine Einigkeit? Ist das anders in Spanien?
Auf jeden Fall. Also man dachte eigentlich, dass die Pandemie gerade diesen Konsens herstellen würde. Es ist schon immer so, es ist Tradition in Spanien, das ist meiner Ansicht nach ja eine Fehlkonstruktion in der föderalen Struktur Spaniens, dass die Regionen häufig parteipolitisch gelenkt funktionieren. Häufig tatsächlich von der Parteizentrale in Madrid. Die Volkspartei wie auch die Sozialisten. Die Entscheidungen, die die Regionen treffen, treffen sie nicht oder sehr selten aus autonomen Beweggründen, sondern unter sachlichen Beweggründen, sondern häufig, weil die Parteizentrale diese Entscheidungen vorgibt. Das war schon immer so. Man hatte aber gehofft, dass die Pandemie jetzt tatsächlich so einen Konsens herstellt, wir ziehen jetzt alle an einem Strang. Das hat sich aber von Anfang an nicht gezeigt, dass das passieren könnte.
Du hast auch gesprochen von dem emotionalen Stress, den das Hin und Her auslöst bei vielen Menschen in Madrid. Gilt das auch für dich, für dein Leben, für deine Arbeit?
Das ist ein bisschen widersprüchlich. Also auf der einen Seite natürlich dadurch, dass ich das ja auch journalistisch bearbeite, muss ich natürlich wissen, was hier los ist und auch die Infektionszahlen, die aktuellen kennen oder die Entwicklung zumindest. Das heißt, da schaue ich dann schon morgens drauf und wenn die neuen Zahlen dann kommen, das ist dann am Abend. Also ich verfolge das schon sehr, sehr intensiv und auch vor allen Dingen in der letzten Zeit dieses politische Gezerre. Das zerrt natürlich auch an den Nerven von Journalisten. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die journalistische Arbeit eine Möglichkeit, das zu kompensieren, das zu verarbeiten. Viel schlimmer sind Menschen dran, die keine konkreten Projekte haben, also auch mit ihrer Arbeit, die jetzt zum Beispiel in der Kurzarbeit sind, die nicht arbeiten gehen, die einfach nur zu Hause sitzen oder auch alte Menschen, die dann tatsächlich, also ich habe mit einer Hausärztin gesprochen, die sagte, ich komme mir hier vor wie ein Drogendealer, weil ich die ganze Zeit Psychopharmaka verschreiben muss. Meine Patienten zur Hälfte haben die große mentale Probleme. Das ist also tatsächlich schon medizinisches Problem. Bei alten Menschen ist das ganz, ganz schlimm, weil die ja häufig vollkommen isoliert sind, bekommen keinen Besuch mehr von ihren Kindern, weil die Kinder ihrerseits Kinder haben und Angst haben, dass eben durch die Enkelkinder, die zur Schule gehen, die Großeltern infiziert werden könnten. Da ist das schon seit einem halben Jahr so bei diesen alten Menschen und die sagten gestern, titelte El País, wenn wir nicht am Virus sterben, dann an der Traurigkeit.
Was gibt Hoffnung auf Besserung? Ist das auch der Impfstoff?
Ja, der Impfstoff natürlich, aber gut, aber wenn man ganz ehrlich ist, dann ist das ja auch, wenn im Dezember vielleicht der erste Impfstoff verfügbar sein wird, das ist ja dann auch nur für ein paar Millionen Menschen in Spanien, das werden vor allen Dingen alte Menschen und das Gesundheitspersonal sein, das wird ja nicht für alle Menschen da sein und man weiß auch nicht, wie weit der wirksam ist, das muss man ja dann sehen, das heißt, wir werden mit Sicherheit Pandemie nochmal für ein Jahr haben hier. Hoffnung gibt vielleicht, dass man also gesehen hat, dass Lockdown-Maßnahmen tatsächlich diese Kurve zum Fallen bringen können. Das heißt, und die Menschen haben es einmal erlebt und die Menschen sind eigentlich reagieren doch sehr rational. Das heißt, man sieht hier auf der Straße kaum Menschen, die keine Maske tragen zum Beispiel, die sich schon versuchen, an die Regeln zu halten. Das heißt, wenn diese Menschen eine klare Vorgabe bekommen, dann werden die auch einhalten und befolgen. Und wenn das Lockdown-Maßnahmen sind, dann werden die auch erfolgreich sein. Da bin ich mir relativ sicher.
Und es klingt unter dem Strich, Hans-Günther, danach, du kommst doch bei allen Einschränkungen, bei allem Ärger, bei allem Frust, ganz gut klar, oder?
Es ist ja nun nicht so, dass wir uns hier alle zu Hause einschließen und nicht mehr auf die Straße gehen. Ich vermeide natürlich schon, Innenbereiche von Kneipen aufzusuchen zum Beispiel. Aber ich gehe morgens auch gerne mal frühstücken in die Kneipe an der Ecke. Das heißt, da stehen dann Tische draußen. Bis vor kurzem konnten wir noch schwimmen gehen. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Sport hilft da sehr. Das ist im Moment Laufen. Im Augenblick ist tatsächlich die Arbeit eine sehr, sehr gute Therapie, um so ein bisschen kurzfristige und mittelfristige Projekte zu entwickeln, dass der Alltag nicht immer nur vom Coronavirus geprägt ist.
Das war der Tag im Deutschlandfunk an diesem Montag, den 5. Oktober 2020. Ich bin gespannt, ob wir morgen wieder über Trump reden werden, wenn er tatsächlich aus dem Krankenhaus entlassen wird. Die Chancen stehen seinem Stabschef zufolge ja ganz gut. Und eines wissen wir sicher, Trump will so schnell wie es irgendwie nur geht wieder zurück in den Wahlkampf. Mal sehen. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.